Nun habet allesamt Achtung, ihr Leute, was wir euch vorstellen heute. Zu viel Atem. Ist als ein geistliches Stück bewandt. Wohl Award ist es zu benannt. Darin euch wird gewiesen werden, wie unsere Tag und Werk auf Erden vergänglich sind und hinfällig gar. Der Hergang ist recht schön und klar. Der Stoff ist kostbar von dem Spiel, dahinter aber verbirgt sich viel, das müsst ihr zu Gemüt euch führen und aus dem Inhalt die Lehre ausspüren. Guten Abend beim Volo Award 2015. Mein Name ist Paul Loberger, ich führe heute Abend durch das Programm, wurde eingeladen von Monochrom hier im Rahmen von Paraflows diese Aufgabe zu übernehmen. Ich rekapituliere kurz, worum es hier geht. Wir sind hier bei einer Gala zum Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten. Wolfgang Lorenz hat 2008 damals in der Funktion als Programmdirektor des ORF das Internet als Übel erkannt. Das scheiß Internet, in dem sich die jungen Leute verkriechen und sich von den klassischen Medien abwenden. Mittlerweile hat die ORF-Direktion eine neue Strategie gefunden, mit diesem Übel umzugehen. Trotzdem, der Preis besteht nach wie vor und es gibt auch viele kritische Geister, die sich mit dem Internet in verschiedener Form befassen, und damit befasst sich wiederum dieser Award hier, diese kritische Tätigkeit, diese kritische Auseinandersetzung mit einem Phänomen oder Übel unserer Zeit zu beleuchten. Ich möchte jetzt als erstes mal so als Vertreter des Events hier, als Gastgeber, jemanden vom Monochrom zu mir bitten.
Ja, wir sind ja Komödianten.
Also jetzt wird's lustig, bitteschön. Günther Friesiger.
Wir sind nie lustig, aber wir haben ein bisschen Humor. Ich bin ja quasi doppelter Gastgeber, also einerseits Paraflows, und Paraflows hostet Monochrom, und Monochrom hostet den Volo, also ein bisschen schizophren. Ihr drum erzählt ja quasi nur was über Paraflows, und Paraflows findet heuer zum 10. Mal statt. Ich freue mich, dass ich quasi jetzt schon ein bisschen, also schon zum zweiten Mal quasi im Rahmen von Paraflows den Volo gibt, und weise nur quasi da hinten den Tisch hin. Wir haben heuer ein Thema, das setzt sich mit dem Thema Migration auseinander, vor allem auch digitale Migration, haben jetzt gerade ein Symposium, das morgen wieder weitergeht. Und da hinten ist ein Büchertisch und jedes Buch, das da heute verkauft wird, das ist alles Halbpreis, geht als Spende unter Bock, genau wie alle anderen Erlöse, die in dem Festival erzielt werden. Ich lade euch ein, bitte nehmt ein Buch mit und tut gleichzeitig was Gutes. Ansonsten wünsche ich von meiner Seite aus viel Spaß und übergebe jetzt an Evelyn und Frankie.
Ja, wir wollten noch kurz etwas sagen zum Volo und zum Monochrom. Ja, eigentlich wie dieser Volo entstanden ist.
Das sagt Evelyn.
Ja, wozu sollen wir dann was sagen? Über Monochrom. Ja, warum gibt es uns überhaupt? Die Frage ist berechtigt. Ja, vielleicht um diesen Volo zu hosten, wer weiß.
Ich wurde vor 3 Minuten gebeten, hier etwas zum Volo zu sagen. Darum erzähle ich kurz die Anekdote, wie dieser Preis entstanden ist. Dieses wunderschöne, also ich war lange Jahre mit Johannes Grenzfurtner, dem Gründer von Monochrom und auch dem Erfinder des Volo, verheiratet zusammen. Und ich weiß, dass der Johannes nichts, was er je macht, wegschmeißen will. Dieses Ding hat er so als, weiß ich nicht, 8-Jähriger in der Schule machen müssen. Es ist ein Aschenbecher-Vase.
Was
wollt ihr? Nö, man kann es als Aschenbecher, glaube ich, auch gut benutzen. Und wie dieser Saga kam, hat er sich, glaube ich, gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, dass ich aus diesem hässlichen Ding was Gescheites mache, nämlich den Volo. Und genauso arbeiten wir bei Monochrom. Also alles, was irgendwie reinkommt, kommt anders wieder hinten raus und womöglich 20 Jahre später.
Genau.
Es geht immer ums Verdauen von Scheiße, die uns zugeworfen wird.
Genau.
Und dann machen wir bunte Scheiße draus.
Das Schöne ist, dass wir ja der große Meister des Outsourcings sind und dankenswerterweise eine Jury gefunden hat oder haben, die uns die ganze Arbeit abgenommen haben. Also wir stellen den Rahmen, aber die Arbeit heute macht tatsächlich die Jury und ja, und dann verschwinden wir auch schon.
Genau. Nein, ich muss es gar nicht verstehen. Ich würde nur, da wir eine ganze Kollektion mittlerweile von Woli haben, möchte vielleicht das nur noch sagen, wie das jeweils funktioniert. Den Originalpreis, den geben wir nicht aus den Händen. Der könnt's den Heinz Wittenbrink fragen. Er ist bis heute der Twitter-Zeuge der Erstwidmung dieses Kunstwerks. Infolgedessen erstellen wir jeweils Kopien, die dann weitervergeben werden oder auch nicht. Immerhin im letzten Jahr ist er tatsächlich abgeholt worden, der Volo. Der Schmäh ist nämlich der, dass wir immer zwei Volos haben, also ein Hauptvolo und ein Publikumsvolo. Und durch guter Zufall ist zumindest einer immer abgeholt worden. Beim allerersten Mal ging der Preis an die Wiener Grünen. Die waren auch die einzigen, die vor Ort wirklich dabei waren. Und dieses Jahr wir arbeiten immer in einem anderen Medium. Und in diesem Jahr haben wir den Volo in Eiche Country geölt. Mit Bleistift und Dispersionsfarben. Wunderbar. Wunderbar gefertigt von Jana Herwig, unserer Juryvorsitzenden. Vielen Dank.
Gut, bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Volo, möchte ich auch darauf hinweisen, Sicherheit ist eine sehr wichtige Sache im Internet und aus diesem Grund ist es sehr schön, den Staatsschutz hier zu haben in Person von Werner Reiter, der sich jetzt kurz mal vorstellt.
Also ich bin nicht der Staatsschutz, ich bin der Werner Reiter vom AK Vorrat. Wir haben hinten auch einen Tisch, da gibt es nichts zu kaufen, da gibt es aber was mitzunehmen, nämlich Informationsmaterial zum Staatsschutzgesetz. Dieses Staatsschutzgesetz soll, wenn es nach den Plänen der Bundesregierung geht, Mitte Oktober beschlossen werden. Damit vergönnt sich die Bundesregierung 10 neue Geheimdienste in Österreich. Diese 10 Geheimdienste sind hier symbolisiert durch 10 Dosen. Und nun haben wir 9 Bundesländer. Wer ist der 10. Geheimdienst? Das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Diese können weitreichende Internetüberwachung, und damit sind wir wieder beim Thema, einleiten und das Ganze ohne richterlichen Beschluss. Die Daten, die da gesammelt werden, kommen in eine sogenannte Gefährderdatenbank, werden dort 6 Jahre lang gespeichert. Vielleicht erinnert sich der eine oder die eine oder andere noch daran, bei der Vorratsdatenspeicherung waren es nur 6 Monate. Und das Schöne daran ist, das Ganze kann auch noch mit ausländischen Geheimdiensten ausgetauscht werden. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, unsere Petition zu unterzeichnen, entweder auf Papier physisch da hinten oder im Netz unter www.staatsschutz.at, natürlich unter SSL, HTTPS, www.staatsschutz.at. Und was wir heute machen werden, ist ein Geheimdienstdosenschießen, weil wir die Pläne der Bundesregierung zu Fall bringen wollen. Also jede Laudatorin, jeder Laudator hat die Möglichkeit, dann nachher einen Schuss zu machen. Was ich noch erwähnen möchte, die Dinger da haben einen Schlitz oben, da kann man was reinschmeißen. Das Infomaterial, das ihr hinten seht, die Arbeit, die hier geschieht, kostet alles Geld und wenn ihr den AK-Vorrat unterstützen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Dankeschön.
Ich sage auch Danke an Werner Reiter vom AK-Vorrat. Ist ja auch sehr schön, dass bei dieser ganzen Geschichte, das ist wirklich so in einer österreichischen Tradition, so wie alles in Österreich, ist immer 9+1, egal ob das die Österreich-Werbung ist, die Bundesparteien, es gibt alles in 9+1 und irgendwie, das gibt dann auch immer so einen schönen Kompetenzenwirrwarr. Was das jetzt mit dem Thema hier zu tun hat, das kann sich jeder zusammenreimen, also die Lehre ausspüren. Wir kommen jetzt eigentlich zum Hauptteil dieser Veranstaltung. Ich leite mal ganz formlos gleich über. Also es gibt hier verschiedene Nominierte für den Volo, den Wolfgang Lorenz Award 2015. Und es gibt hier unsere Jury. Und die Juroren haben allesamt Begründungen oder Laudationes vorbereitet für unsere Nominierten. Als erstes habe ich hier auf der Liste den Nominierten Hermann Petz und der wird von Fabian Schmidt angekündigt. Ja, bitteschön. Ich weiß nicht, ob das hier passieren soll oder einfach hier, wie es konveniert. Ich glaube, hier wäre es förmlicher natürlich. So.
Ja. Guten Abend, ich bin nicht Fabian Schmidt. Ich bin Silvio Heinze und ich lese vor, was Fabian, der leider heute nicht da sein kann, geschrieben hat.
Hermann Petz.
Hermann Petz.
Der, ja. Sieben Zwerge.
Ja, danke. Hinter den sieben Bergen sitzt der Qualitätszwerg. Wenn man an qualitätsvollen Journalismus denkt, fällt einem wohl nicht unbedingt die Tiroler Tageszeitung ein. Deren oberster Chef, Moser Holding Konzernchef Hermann Petz, hält sich trotzdem für die Koryphäe des Qualitätsjournalismus. Okay, ist notiert. Und wäre eigentlich nicht weiter verfolgenswert, hätte sich der Spirit von Wolfgang Lorenz nicht in beeindruckender Art und Weise in Petz manifestiert. Anlässlich der Vorstellung seines Buches mit dem qualitätsvollen Titel »Es lebe die Zeitung ist tot« hat Petz dem Standard ein beeindruckend dümmliches Interview gegeben. In diesem behauptet er etwa, dass es Qualitätsjournalismus nur in Verbindung mit bedrucktem Papier gebe. Denn das böse, böse Internet sei nur voll von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien. Suchen Sie einmal über den Germanwing-Absturz nach Informationen im Internet. Wenn Sie da Beiträge von klassischen Medien weglassen, können Sie sich eigentlich nur aussuchen, in welche Verschwörungstheorie Sie abzweigen wollen, behauptet Petz, der oberste Printverschwörer. Petz ist sich nicht einmal zu blöd, Katzenfotos zu erwähnen. Ganz qualitätsjournalistisch hat er die These aufgestellt, dass nur Online-Journalismus maximale Werbewirkung erzielen wolle. Deswegen betreiben laut Petz-Portale wie BuzzFeed und Vice keinen seriösen Journalismus. Ganz abgesehen davon, dass BuzzFeed und Vice mittlerweile seriösen Journalismus betreiben, Petz sollte sein Sekretariat also bitten, ihm die Websites mal wieder auszudrucken und vorzulegen, haben viele Printzeitungen auch eine Tierecke mit lieben Katzenfotos. Beispielsweise die Tiroler Tageszeitung. Petz Buch ist übrigens auch als E-Book erschienen. Dabei beweist der Printguru vor allem eins, ob Print oder Online, Blödsinn lässt sich überall finden.
Gut. Ja, mir fällt zu dem Thema nur ein, dass ich selber noch ein klassischer Zeitungsabonnent bin und möchte schon auf die Vorteile der Qualitätszeitung hinweisen, die ich zum Beispiel, versuchen Sie mal Kaffee zu verschütten, wenn Sie da am Smartphone Zeitung lesen und das da drauf schütten, nicht so gut, bei der Zeitung macht das gar nichts. Oder auch ein interessantes Zukunftsszenario, haben Sie schon mal versucht, nasse Schuhe mit dem iPad auszustopfen, das geht auch nicht. Vielleicht in Zukunft dann doch, vielleicht gibt es da mal eine App dafür. Das wäre dann das Geschäft von Matthias Horks, der ist, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, ein Zukunftsforscher und wird jetzt von Lena Doppel hier vorgestellt. So.
Noch nicht? Ja, Moment. Ja, der Matthias Horks hat mich so verwirrt, dass ich mich gleich entschuldigen muss. Die Krankheit, die ich gleich beschreiben werde, betrifft mich selbst. Ich habe nämlich meinen Ausdruck zu Hause vergessen und muss jetzt das digitale Ding hier verwenden. Das ist eigentlich strengst verboten. Ich entschuldige mich hier betrifflichst. Ja, also ich habe den Matthias Horks hier zu laudatieren. Zukunftsforscher sind ja normalerweise nicht das allerkulturpessimistischste, was sich Mutter Natur ausgedacht hat, weil es ist eigentlich ja ein bisschen unpraktisch und wenig abwechslungsreich, wenn man immer nur den Untergang orakelt. Für Matthias Horks machen wir aber mal eine Ausnahme, wobei so schlimm war der gar nicht. Allerdings muss man jetzt auch eines zugeben, Internetkulturpessimismus ist für einen Zukunftsforscher zwar nicht ein Hauptfach, aber seien wir uns ehrlich, Internetangst, das ist schon ein Zukunftsfeld. Das ist etwas, was eine Zukunft hat, nicht nur eine Vergangenheit, das kann man auch als Zukunftsforscher ganz klar feststellen. Früher war übrigens wirklich alles besser, auch die Zukunft. Da hat Matthias Horks noch Bücher geschrieben wie Anleitung zum Zukunftsoptimismus, warum die Welt nicht schlechter wird, 2007. Oder Technolution, der findet übrigens gerne Wörter, die findet man dann auf Google meistens einmal, nämlich auf seiner Homepage. Das Buch des Wandels, wie Menschen Zukunft gestalten, 2008. Alles Geschwätz von gestern. 2008 ist gestern, 2015 ist heute. Alarmismus ist der Zukunftstrend. Dazu muss man nicht dreimal Verlag sagen und sich bekreuzigen. Als Trendforscher muss man schon auch mit der Zeit gehen. Matthias Horks hat also wieder in die Zukunft gesehen, in unsere Zukunft. Fazit. There's HDAD in our future. ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom für alle. Flächendeckend. Wir sind fahrig. Wir sind abgelenkt. Wir sind unkonzentriert. Wir sind asozial. Wir schauen so viel ins Handy. Wow. Kultur der Störung nennt er das. Wenn man das googelt, findet man es auch einmal. Kein Schmäh, ist wirklich so. Ich habe mir unter Kultur eigentlich immer was anderes vorgestellt, aber wer bin ich, dass ich einem großen Mann widerspreche? Nun könnten wir aber sagen, wieso eigentlich Zukunft? Behaupteten andere große Männer nicht bereits seit längerem, das sei unsere Gegenwart? Behaupten einige das nicht schon so lange, dass man meinen könnte, das sei eigentlich schon unsere Vergangenheit? Haben wir uns nicht schon in den 80ern zu Tode amüsiert? Sind wir nicht schon in den 90ern Verkehrsopfer des Datensuperhighway geworden? Und sind wir nicht schon in den Nullerjahren dem Algorithmus zum Opfer gefallen? Warum warten? Wir wollen bitte jetzt ADHS für alle, nicht erst später. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich hab's übrigens, also weiß ich das gut. Cannabis war gestern, der Politiker von morgen fordert Ritalin für alle. Und erst die anderen Benefits. Nie wieder ein schlechtes Gewissen wegen Prokrastination. Multitasking, bis der Arzt kommt. Da die ADHSler bekanntlich nie still sitzen können, nie wieder Fitnesscenter. ADHSler sind auch Selbstmedikationsspezialisten, was das an Arztkosten spart. Wow, Matthias Horks, wow, Prophet, Retter der Menschheit, Weiser aus dem Thronland. Bevor wir uns jetzt aber zuerst zu sehr auf die Horksche Zukunft freuen, noch eine kleine Warnung vom Meister selbst. Mediensucht, orakelt dieser, werde in wenigen Jahren so sanktioniert sein wie das Rauchen. Muss man sich jetzt mal bildlich vorstellen. Raucher und WhatsApper stehen in trauter Gemeinsamkeit vor den Lokalen. Vielleicht müssen sich auch noch die Steakesser dazu gesellen, wir wissen es ja nicht. Obsessiv-kompulsive SMS-Schreiber blockieren die Uniklos. Online-Sittenwächter beschlagnahmen am Zebrastreifen öffentlich zur Schau gestellte Handys. Die digitale Welle, sagt Horks, überschlägt sich selbst. Aber lassen wir den Meister zum Abschluss doch nochmal selbst zu Wort kommen. Wetten, dass die Digital Diet, die in den USA bereits Talk of the Town ist, in wenigen Jahren so dazugehört wie Veganismus oder Trennkost oder Wellnesskuren, dass es als unhöflich, ja obszön gelten wird, dauernd auf sein Ding, seinen Bildschirm zu starren. Hoffen wir also, dass die Zukunft dem Matthias Horks hold ist, damit wir tatsächlich nicht dabei zuschauen müssen, wie Matthias Horks in Zukunft auf sein Ding starrt.
Gut. So. Ja, man sieht gar nicht so einfach den Startschuss da auszuhebeln.
Okay.
Wenn man sich an nichts erinnert.
ADHS.
Genau. Aber mit Hyperaktiv müsste man doch irgendwie was reißen, oder?
Ja, sehr schön. Gut, also nächstes Mal vergesse ich nicht drauf, darauf hinzuweisen. Wird das jetzt jedes Mal wieder aufgebaut oder wir könnten sie einmal ganz wegschießen und dann neu aufbauen, oder? Okay, danke. Fabian Schmidt in Vertretung. Aber ist Fabian nur virtuell?
Ist er nicht da, der kann nicht sehen.
Da waren es nur noch fünf. Als nächstes geht es jetzt weiter mit einer Geistesgröße, die hier gewürdigt wird, und zwar von der Medienwissenschaftlerin Jana Herwig. Sie beschäftigt sich mit Hans Magnus Enzensberger, der auch kritische Gedanken zum Internet hat.
Dankeschön. Das mit dem Papier kann ich uns bestätigen. Ich bin gerade umgezogen und früher hat man einfach die Gläser eingepackt in das Papier, das wirklich als rumgeflogen ist, und jetzt mussten wir schon vorher horten und sogar noch rausgehen und irgendwie Papier nach Hause bringen, damit wir dann die Gläser einpacken könnten. Ich muss heute hier nominieren Hans Magnus Enzensberger. Und was soll man sagen? Du, lieber Hans Magnus Enzensberger, hast dich dazu hinreißen lassen, in deinem 85. Lebensjahr 10 Regeln aufzustellen für die digitale Welt. Diese in der FAZ zu veröffentlichen lassen und im Ganzen den Titel Wehrt euch geben zu lassen. Hans Magnus Enzensberger, wir wissen, worauf du hinaus wolltest. Empört euch, wehrt euch. Nicht weniger als ein Pamphlet gegen den Datenkapitalismus sollte es werden. Aber, Hans Magnus Enzensberger, deine Regeln sind so entsetzlich verkürzt und neben den eigentlichen Gegenstand gedacht, dass wir gar nicht glauben wollen, dass du sie wirklich geschrieben hast. So empfiehlst du uns, wir sollten aufhören, Strompost zu verwenden. Strompost ist das, was du, deine Bezeichnung für E-Mail. Und stattdessen sollen wir zur Postkarte greifen. Weil, wer eine vertrauliche Botschaft hat oder nicht überwacht werden möchte, nehme eine Postkarte und einen Bleistift. Ich nehme an einen Bleistift, wenn man den auch noch ausradieren kann oder so, zur Hand. Handschrift ist von Automaten schwer zu lesen. Niemand vermutet auf einer Ansichtskarte, die 45 Cent kostet, wichtige Nachrichten. Lieber Hans Magnus Enzensberger, wenn ein Mensch von heute eine Postkarte schreibt, dann kann er die nicht mal mehr selbst lesen, geschweige denn ein Empfänger oder eine Empfängerin. Anrufe sind für Hans Magnus Enzensberger gleichfalls unmöglich, denn der wehrhafte Mensch, den er sich wünscht, hat auch sein Mobiltelefon weggeworfen, meidet Online-Banking, besitzt keine Kreditkarte, bezieht keine Waren oder Dienstleistungen via Internet, kurzum generiert keinerlei Daten und stellt sich gewissermaßen durch vollständige Entnetzung und Deidentifizierbarkeit der Entwicklung in den Weg. Und insofern sind seine Regeln für eine digitale Welt eben keine Regeln für die digitale Welt, sondern einfach eine Abkehr davon. Hans Magnus Enzensberger, du hast recht, wenn du schreibst, dass die politischen Parteien sich kaum ernsthaft mit Einsprüchen gegen den Sicherheits- und Kontrollwahn hervortun. Aber deine Lösung setzt am falschen Ende an, denn nicht der Mensch, nicht die Userin oder der User müssen Datenasketen werden und austreten aus den Netzen der Kommunikation, sich in die selbstgewählte Isolation treiben. Wir brauchen datenasketische Regeln eben nicht für Menschen, sondern für Staaten, Unternehmen, Geheimdienste, Transaktionen und Regeln, um die Datendeutungshoheit den Betroffenen zurückzugeben. Hans Magnus Enzensberger, du schreibst, deine Regeln gelten für Leute, die keine Nerds, Hacker oder Kryptografen sind. Bitte, hör ihnen zu, den Nerds und Nerdetten, Hackern und Hackerinnen, Kryptografen und Kryptografin, bevor du dich wieder instrumentalisieren lässt für ein schwaches Pamphlet in der FAZ, die versucht, mit dem Mark, dass sie dir aus den Knochen saugt, einen Shitstorm zu starten. Hat uns nicht geklappt. Es war ein mutiger Versuch, aber viele der Kommentare auf der Webseite dachten, hä? Hans Magnus? Was soll das? Und in diesem Sinne wird er nominiert.
Ich glaube, das war das bis jetzt beste Ergebnis. Drei waren noch übrig, also Glückwunsch, Jana Herwig. Ich glaube, Hans Magnus Enzensberger ist der älteste Nominierte heute, oder? Also man könnte sagen, Alter schützt vor, was auch immer, nicht? Günther Oettinger ist der nächste Nominierte. Ihm wird sich die Journalistin Barbara Wimmer widmen. Bitte schön. Übernimm das.
Günther Oettinger hat in dem einen Jahr in seinem Amt viel gesagt, deswegen beginne ich gleich mit einem Zitat von ihm. Wenn jemand so blöd ist und als Promi ein Nacktfoto von sich selbst macht und ins Netz stellt, kann man doch nicht von uns erwarten, dass wir ihn schützen. Mit dieser Aussage hat er gleich bei seinem ersten Parlamentshearing zum Anwärter des EU-Digitalkommissars aufgewartet. Er sagte das völlig ungeachtet dessen, dass diese Fotos der Promis eigentlich in einer passwortgeschützten Cloud gespeichert lagen und wegen der dort vorherrschenden laxen Sicherheitsvorkehrungen gestohlen wurden. EU-Kommissar wurde er trotzdem. Das war vor genau 367 Tagen. Seither gilt er als Cyberkommissar der Herzen. So nennt ihn zumindest das Team von Netzpolitik.org, das ja spätestens seit der Landesverratsaffäre jedem von euch im Saal bekannt sein dürfte. Mr. Cyberkommissar hat seit seinem Amtsantritt in Folge vor allem viel geredet und viele Dinge über das Internet und die Netzgemeinde gesagt. Auf Einladung des deutschen Bundesfinanzministeriums diskutierte er etwa mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom über Google und Netzneutralität. Ihr wisst schon, das ist die Gleichbehandlung aller Daten und Dienste im Netz. Für Oettinger hingegen sind das Taliban-artige Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde. Da sind die Piraten unterwegs, da geht es um die perfekte Gleichmacherei, da heißt es die böse Industrie, sagte Oettinger. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, Oettinger ist selbstverständlich für die Netzneutralität, wie alle Politiker aller Lager. Aber er versteht einfach etwas ganz anderes unter dem Begriff als die Netzgemeinde. Ist es wichtiger, dass im Auto hinten rechts die sechsjährige Tochter hockt und sich Musik runterlädt von YouTube. Hinten links hockt der neunjährige Bengel und macht irgendwelche Games. Ich finde, YouTube runterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game, das kann auch mal nicht so perfekt am Bildschirm sein. Aber die Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst, sollte von der Netzneutralität, also von diesem Taliban-ähnlichen Thema, abweichen dürfen. So Oettinger. Notrufsysteme und selbstfahrende Autos sollen also ausgenommen sein von dieser Gleichmacherei, wie sie Oettinger nennt. Und das, obwohl so ein Zukunftsauto noch nicht einmal Internet braucht, wie der Autokonzern BMW verlautbaren ließ. Wie er zu diesen Ansichten kommt, erzählte der Digitalkommissar übrigens unlängst einem meiner Kollegen. Die Argumente werden mir von der Autoindustrie genannt, so Oettinger. Oettinger trifft sie nämlich schließlich alle, die Lobbyisten aus der Industrie. Wann und wo erfährt die Öffentlichkeit in der Regel aber nicht. Als er dann kürzlich in seiner Funktion als Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft auch mal ein paar Vertreter der Zivilgesellschaft traf, setzte er allerdings gleich einen neuen Lobby-Transparenz-Standard. Er kündigte das Treffen mit 12 Tweets an. Muss ein wahrlich einzigartiges Ereignis gewesen sein, wie es scheint. Auch zum Urheberrecht hat Mr. Sie sind ein Taliban viel zu sagen. Er forderte etwa ein Sachrecht für digitale Güter, also dass digitale Güter mit physischen Objekten gleichgesetzt werden. Außerdem forderte er Geoblocking. Ja, ihr habt richtig gehört, eine regionale Sperre von Internetinhalten durch Anbieter. Ansonsten würde ja der europäische Filmmarkt zusammenbrechen und es würde nur noch Google geben. Oder der österreichische Fußball. Sie glauben doch nicht, dass der österreichische Fußball, der mittelmäßig ist, sich halten könnte, wenn es nur einen Markt gäbe, dann wäre das Spiel Salzburg gegen Austria Wien nur noch sekundär. Da gäbe es nur noch Real gegen Barca, so Oettinger. Ob sich Herr Oettinger eigentlich am Dienstag das Match Österreich gegen Schweden angesehen hat? Wir wissen es nicht. Geoblocking und so. Verteidiger von VPN-Zugängen hält Oettinger übrigens auch für militant. Sie sind in dieser Sache ein Taliban, kam es wieder. Das bekam einer meiner Kollegen zu hören, als er ihn gefragt hat, ob er mit Geoblocking nicht gegen Windmühlen kämpft im Zeitalter von VPN-Zugängen. Aber wir wollen mal nicht so sein. Unlängst setzte sich Oettinger etwa für den Ausbau der Datenautobahnen und digitaler Infrastruktur ein, die er so vernachlässigt wird. Wir sollten lieber Schlaglöcher als Funklöcher in Kauf nehmen, so Oettinger. Über seine einjährige Amtszeit sagte er übrigens, ich habe viele neue Wörter gelernt. Wir nominieren daher Mr. Taliban, Mr. Cyberkommissar Günther Oettinger hiermit offiziell für den Wolfgang-Lorenz-Gedenkpreis und für seine besonders realitätsfremden und industriegeprägten Aussagen zum Internet.
Die Nominierte ist die Journalistin Elfriede Hamal und wird laudatiert von Michael Eisenriegler, der sich hier als Internetfossil berufen fühlt, nach eigenen Angaben. Bitte schön. Gibt es Folien?
Ich habe keine Folien.
Okay.
Das ist immer zu neumodisch. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. So ritzte es bereits vor 3000 Jahren ein grantiger alter Babylonier auf eine Steintafel. Und auch Sokrates war ähnlicher Meinung. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das Zitat von Sokrates ist wahrscheinlich frei erfunden, aber es passt zumindest zu den Vorurteilen, die die älteren Generationen immer schon gegenüber dem Nachfolgenden hegten. Außerdem steht es im Internet, also wird schon was dran sein. Was aber sind die Gründe für die Verderbtheit der Jungen? Noch im 19. Jahrhundert war man sich einig, dass die Trivialliteratur des Teufels ist und die Jugend faul und unmoralisch macht. Im 20. Jahrhundert waren es dann die Schundhefte und die Comics. Die Leserate und der Bücherwurm waren noch vor 50 Jahren negativ konnotiert. Das waren jene etwas weltfremden jungen Leute, die sich die Augen verdarben, die Gesellschaft von Büchern derjenigen von Menschen vorzogen und tagelang in ihre Parallelwelten abtauchten. Heutzutage ist man bekanntlich froh, wenn ein 15-Jähriger in der Lage ist, die Speisekarte eines gewöhnlichen Wirtshauses fehlerfrei zu rezipieren. Der Bücherwurm steht heute also wieder hoch im Kurs, ebenso wie jede Art von gedruckten Medien. Aber das ist wieder eine andere Laudatio. Keine Angst, der Furz kommt hier nicht vor. Dann, nach dem Krieg, kam das Fernsehen. Das war sowieso an allem schuld und man verdarb sich wieder die Augen. Und danach kamen die Computerspiele. Schon bei Pac-Man wurde man für die restlose Vernichtung von Gespenstern belohnt und von dort führt eine direkte Linie zu GTA 5. Es wird eben alles immer schlimmer. Immer. Elfriede Hammerl hat in ihrer Kolumne im Profil vom 4. Juli 2015 diesen Trend klar erkannt und ist sich nicht sicher. Natürlich, schreibt sie, wäre es zu simpel, eine reale Wahnsinnstat wie die in Graz 1:1 der virtuellen Welt von Videogames anzulasten, wo nur der im Spiel bleibt, der skrupellos in Menschenmengen rast, verletzt, tötet und foltert. Aber trotzdem stellt sich die Frage, was es langfristig bewirkt, wenn Menschen regelmäßig in simulierte Realitäten abtauchen, in denen es üblich, ja nötig ist, das Leben anderer gering zu schätzen, Persönlichkeitsrechte zu missachten, Gesetze zu brechen und moralische Bedenken erst gar nicht aufkommen zu lassen. Die Jugendlichen in ihrem Umfeld fühlten sich nämlich sofort an GTA 5 erinnert, als sie von der Grazer Amokfahrt erfuhren. Frau Hammerl wägt ab. Sie zitiert den Spiegel, den Bayerischen Rundfunk und sogar Wikipedia. Weiß nicht, ob es sich nur um einen anarchistischen Spaß handelt, wie der Spiegel meint, ob im Spiel vielleicht doch Gesellschaftskritik zu finden ist, glaubt aber dann doch nicht an das aufklärerische Potenzial des Spiels und hegt die Befürchtung, dass Einübungen in Grausamkeit und das Antrainieren von gewissenloser Brutalität nicht bloß den virtuellen Charakter eines Menschen deformieren. Tröstlich ist nur der Schluss der Kolumne. Videospieler werden nicht zwangsläufig zu Killern und Amokfahrern. Na dann, wenn das kein Volo ist. Nachdem ich keine Folien habe, habe ich Schautafeln mitgebracht, die hiermit bitte durchzugeben.
Ich persönlich muss ja sagen, ich glaube auch an die verderbliche Wirkung der Computerspiele. Ich habe immer Tetris gespielt und habe dann mal geträumt, ein Quadrat zu sein. Und seither spiele ich keine Computerspiele mehr. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist nochmal Michael Eisenriegler, wenn das stimmt. Selfie-Stick ist das Stichwort. Ich weiß nicht, ob wir das Dosenschießen dann auch gleich wiederholen muss nochmal. Oder?
Solche Erfolge lassen sich nicht unbeschränkt wiederholen. Ich jetzt, der Fabian Schmidt. Das ist nämlich nicht von mir. Warnung, Selfies können tödlich enden. Er gilt als der tödlichste Fisch im Meer und treibt Strandbesuchern in aller Welt regelmäßig den Angstschweiß auf die Stirn. Der Hai und seine Flosse sind das Symbol für Gefahr. Doch in den vergangenen Monaten wurde endlich das digitale Äquivalent des Raubfisches gefunden, Selfies und ihre Flosse, der heißgeliebte Selfie-Stick. Ja, es stimmt tatsächlich. Seit Herbst 2014 wurden mehr Menschen während der Aufnahme eines Selfies getötet, als Haie in sämtlichen Meeren der Welt ergattern konnten. Das stimmt. Da wäre etwa der 19-jährige US-Amerikaner, der mit einer Waffe posierte und unabsichtlich abdrückte. Vermutlich den falschen Knopf. Oder jene zwei Russen, die mit einer Handgranate posierten. Um besonders cool zu sein, zogen sie deren Stift und bumm. Den Rest kann man sich denken. Noch mehr Beispiele gefällig? Eine 21-jährige britische Touristin fiel in Moskau von einer Brücke, während sie ein Selfie machte. Tot. Ein polnisches Ehepaar wollte sich vor einer atemberaubenden Klippe fotografieren und machte den entscheidenden Schritt nach hinten. Tot. Aber auch der Selfie-Stick ist kein Unschuldslamm. Einem Wanderer in Wales bescherte er den ersten Blitzschlag seines Lebens. Vermutlich auch den letzten. Aber nicht nur Waffen, Wetter und Abgründe können das eine oder andere Selfie vermiesen. Auch Tiere reagieren oft allergisch auf die Selfie-Mania. In Russland wurden etwa mehrere Wanderer von Grizzlybären attackiert, mit denen sie unbedingt ein Foto abstauben wollten. Haftstrafen erhielten hingegen jene Touristen, die die zweifelhafte Tradition der Nackt-Selfies nach Asien bringen wollten. Vor einem hinduistischen Heiligtum nackt posieren, keine besonders gute Idee. Summa summarum, Selfies bringen wohl das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. Was das mit Wolfgang Lorenz zu tun hat, das ist klar. Wer sich in Lebensgefahr begibt, nur um einen guten Schnappschuss für Facebook und Co. zu erlangen, der kann nicht besonders viel vom Internet halten. Der glaubt, es sei ein Scheißort, den man mit seinem persönlichen Scheiß zumüllen könne. Der glaubt, das Leben und das Internet bestünden großteils aus Likes und Shares für depperte Selfies. Für eine Nominierung der Selfie-Idioten hat ihr Verhalten übrigens nicht gereicht. Die Jury hat sich in vorausschauender Weitsicht entschieden, deren Narzissmus nicht weiter zu befeuern.
Etwas geblendet von den Oldschool-Medien. Also da hat sich in der Bildschirmtechnologie doch einiges getan. Also wenn man jetzt länger ins Handy reinschaut, ist das bei weitem nicht so blöd für die Augen, wie wenn man da jetzt in den Overhead-Projektor reinschaut. Aber alles in allem trotzdem hat schon was Anrührendes, so ein klassisches Medium der alten Schule. Der nächste Programmpunkt sind die armen Promis, die wiederum von unserer Medienwissenschaftlerin Jana Herwig gewürdigt oder laudatiert vorgestellt werden.
Dankeschön. Das ist ein Klassiker, das kommt alle Jahre wieder. Man könnte auch 15-jährige Best-of der Beschwerden von Prominenten über das Internet liefern. Deswegen greife kurz nochmal zurück aus Highlights der Vergangenheit. Johnny Rotten. Ich habe ein großes Problem mit dem Internet. Es ist voller Lügner. Und da ist er sich dann verblüffenderweise einig mit Kate Blanchett, die nämlich meint, ich glaube, seit es Social Media gibt, sind wir bei 100 Lügen in der Minute. Und immer noch wunderbar, ein Klassiker von 2009. Wir sollten ihn sticken und an die Wand hängen. George Clooney. Ich würde lieber live im Fernsehen von einem Typen mit kalten Händen rektal untersucht werden, als eine Facebook-Seite zu haben. auch dieses Jahr, auch im vergangenen Jahr, ist es wirklich, wirklich wieder schwer gewesen für unsere Promis. Beschwerden über das schwierige Leben in einer öffentlichen Person sind ja nichts Seltenes, auch wenn die betroffenen Personen ja gerade aus ihrer medialen Öffentlichkeit ihren Profit schlagen, aber diese Hassliebe wird dann noch einmal verschärft, wenn es um das Verhältnis von Prominenten zum Internet und seinen Segnungen geht. Und so kommt es, dass auch dieses Jahr wir wieder ein paar schöne Fundstücke gefunden haben. Die gute Frau Madonna Cicconi etwa. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie man sich das vorstellen soll, aber sie hat festgestellt, Raubkopien sind ein Zitat, artistic rape, eine künstlerische Vergewaltigung und noch schlimmer, a form of terrorism. So die Reaktion von Madonna auf den Leak von Demosongs ihres mutmaßlichen 13. Studioalbums und das Ganze postete sie wo auf Instagram. Und als Aussage ist es schlichtweg so unzutreffend, dass ich es inhaltlich nicht weiter kommentieren möchte, muss ich aber auch nicht machen, weil es haben hinreichend User und Userinnen auf Madonna reagiert, wenig freundlich, worauf sie das Post löschte und durch ein anderes ersetzte, ohne Entschuldigung, aber dort stand dann "Thank you for not listening". Das war also die Parole, die sie an ihre Fans ausgab. Dass sie sich nicht entschuldigte, muss man wohl mit einem Track ihres neuen Albums kommentieren. Unapologetic Bitch. Zumindest das mit dem Verdienen an dem, was man ja eigentlich hasst, das handhabt Neil Young ein bisschen anders auf den ersten Blick. Er hat nämlich im Juli dieses Jahres all seine Stücke löschen lassen vom Musikstreamingdienst Spotify. Und zwar wieso? Wegen der abscheulichen klanglichen Qualität von Spotify. Ich kann es nicht gebrauchen, dass meine Musik von der schlechtesten Qualität in der Rundfunkgeschichte entwertet wird. So Neil Young auf Facebook. Ein bisschen was hat er auch zum Verdienst trotzdem noch gesagt. Das hätte nämlich natürlich nichts mit Kohle zu tun, obwohl mein Anteil, so schreibt er, wie bei allen anderen Künstlern durch schlechte Deals, die ohne meine Zustimmung abgeschlossen wurden, dramatisch reduziert wurde. Auch hier im deutschsprachigen Landen müssen Promis ganz furchtbar leiden unter der Öffentlichkeit, von der sie leben. Etwa der arme Dieter Nuhr. Der hat schlechte Witze, furchtbar hinkende Witze geschrieben über Griechenland und hat sie auf Twitter und auf Facebook geshared, weil er die ganze Welt, möglichst viele, teilhaben wollte an seiner Witzigkeit. Meine Familie hat demokratisch abgestimmt, der Hauskredit wird nicht zurückgezahlt, ein Sieg des Volkswillens. Wiederum blieben die begeisterten Lache und Kommentare aus. Im Gegenteil, er bekam etliches an Kritik zu hören und gleich das Doppelte, weil er es ja auf Twitter und auf Facebook geschrieben hat. Nur hielt das Ganze sich selbst allerdings für satirisch ironisch. Und infolgedessen waren natürlich auch die Reaktionen, die er bekommen hat, ein Shitstorm. Und die FAZ, die das gerne tut in solchen Fällen, hat ihm wiederum die Gelegenheit gegeben, mit ihrer ganzen Verteilungskraft ihm den Rücken zu stärken. Also dort durfte er dann weinen, mir fehlt die Macht. Nämlich sich vor diesem Shitstorm zu schützen. Aber auch jetzt hielt er seine mangelnden Talente nicht im Zaum und wünschte Griechenland trotzdem nochmal ein Finanzamt, das mehr ist als eine Chill-Out-Zone. Und er kennt sich sicher auch sehr gut mittlerweile aus, wie das funktioniert in Griechenland am Finanzamt. Lieber Dieter Nuhr, wir sagen nur mi. Ich verspreche, ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass der schöne Volo dieses Jahr sicher nicht an einen bräsigen FAZ-Kommunisten mit dem Humorniveau eines deutschen Comedians geht, weil da muss man sich noch mal ein bisschen mehr anstrengen, als dass Dieter Nuhr jetzt, glaube ich, den Volo dafür kriegt. Aber natürlich, die Kollektivnominierung ist wichtig und auch nächstes Jahr werden wir wieder unsere armen Promis genau beobachten.
Eine hartnäckige Sache, der Staatsschutz.